Ich bin viele. Ich war im Weltall und habe Atombomben überlebt. Ich wurde bestrahlt, vergiftet, gekocht, erfroren und mit allen Krankheiten dieser Welt infiziert. Ich bin eine Krankheit und ich bin ihre Heilung. Ich bin überall. Ich bin Tochter, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau. Ich bin unsterblich. Ich starb mit 31 Jahren. Ich bin Hela.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siegel der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten, faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Ihr habt vielleicht schon an unserem Intro gemerkt, dass diese Folge ein bisschen anders wird. Im Mittelpunkt dieser Episode steht weder ein Arzt noch eine Wissenschaftlerin, sondern eine einfache Frau, die nur 6 Jahre zur Schule gehen konnte. Heute sind Schulen, Forschungsgebäude und sogar ein Asteroid nach ihr benannt. Sie hat einen Ehrendoktortitel und manche nennen sie die Mutter der modernen Medizin. Ihr Name ist Henrietta Lacks und von all diesen Würdigungen hat sie nie erfahren. Ihre Geschichte wirft viele Fragen auf, medizinische, juristische, ethische und philosophische. Und ich denke, wir haben genau den richtigen Gesprächspartner dafür gefunden. Professor Nikolaus Knöpfler, Philosoph, Staatswissenschaftler, Theologe und Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Was denkt er, macht die Geschichte von Henrietta Lacks so erzählenswert?
Man sollte ihre Geschichte deswegen erzählen, weil sie tatsächlich in einer Zeit, wo unser Erbgut immer bedeutsamer wird, im Endeffekt an dem Ursprung dessen ist, zu begreifen, wie kostbar die Privatheit unseres Erbguts ist und wie wichtig es ist, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Aber gerade deswegen berührt es eine der ursprünglichsten Fragen, nämlich wie verstehen wir uns? Woraus verstehen wir uns? Was wird mit uns, ist mit uns möglich? Und Henrietta ist im Endeffekt natürlich eine Symbolfigur. Eine Symbolfigur dafür, dass es wirklich wertvoll ist, diese private Erbinformation zu schützen.
Zu dieser Symbolfigur wurde sie aber erst viele Jahre nach ihrem Tod. Ich möchte euch zuallererst die Geschichte ihres Lebens erzählen und später sprechen wir noch einmal mit Nikolaus Knöpfler. Henrietta Lacks wird am 1. August 1920 in Roanoke, Virginia geboren, in einer kleinen Hütte am Ende einer Sackgasse am Rande eines Güterbahnhofs, an der Tag für Tag Hunderte von Lastwagen vorbeirumpeln. Eigentlich haben die Eltern sie Loretta genannt und es ist nicht ganz klar, warum und wann ihr Vorname zu Henrietta geändert wird. Das Mädchen ist schwarz, die Familie lebt in bitterer Armut. Mutter Eliza stirbt bei der Geburt des 10. Kindes, als Henrietta 4 Jahre alt ist. Der Vater, ein Eisenbahnbremser, ist nicht in der Lage, die Kinder allein zu versorgen. Henrietta kommt zu ihren Großeltern Chloe und Tommy Lacks, die in einer kleinen Holzhütte leben, die früher als Sklavenunterkunft gedient hat. Bei ihnen wohnt bereits Henriettas 9-jähriger Cousin David, genannt Day. Die Schule können beide nicht beenden. Sie müssen auf dem Tabakfeld der Familie aushelfen. Day verlässt die Schule nach der 4. Klasse, Henrietta nach der 6. Ihre Kindheit ist geprägt von Armut, Arbeit und dem allgegenwärtigen Rassismus der Südstaaten. Aber es gibt auch die ebenso wichtigen kleinen Lichtblicke, die die ganze Fülle eines Lebens ausmachen. Wann immer sie Zeit finden, verdingen sich Henrietta und Day für ein paar Cent bei reichen weißen Farmern. Das Geld tragen sie ins kleine Kino der Stadt. Sie lieben Cowboy-Filme. Naja, vermutlich gab es auch nicht viel Auswahl. Es sind Stummfilme, aber die Frau des Kinobesitzers hat ein Klavier und sorgt für die passende Musik. Das heißt, solange die Szene passt. Sie kann nur ein Stück spielen, eine fröhliche Karnevalsmusik, die sie auch in die Tasten haut, wenn auf der Leinwand gerade das Blut in Strömen fließt. Das muss schon sehr witzig ausgesehen haben, so ein dramatisches Pistolenduell mit dem stummfilmtypischen leichten Zeitraffer und einer vermutlich nicht besonders virtuos gespielten Spaßmusik aus einem billigen Klavier. Teil dieser Geschichte ist allerdings auch, dass die Lex als schwarze Teenager auf die Plätze direkt neben dem lauten Projektor verbannt sind. Auf den guten Plätzen vergnügt sich das weiße Publikum mit Popcorn und Knutschereien. Wobei vermutlich auch hinten am Projektor geknutscht wird. Und irgendwann küssen sich dort vielleicht auch Henrietta und Day zum ersten Mal. 1935, da ist Henrietta, Henny, wie sie alle nur noch nennen, 14, wird Lawrence geboren, ihr erstes Kind. Tochter Lucille Elsie folgt 1939. Zwei Jahre später heiraten Henrietta und Day und ziehen nach Dundalk, heute ein Vorort von Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland. Ein paar Jahre später werden David und Deborah geboren. Als Henrietta Lex 30 Jahre alt ist, erblickt Sohn Joseph auf der Geburtsstation des Johns Hopkins Hospital in Baltimore das Licht der Welt. Von der Geburtsstation verläuft ein Kabel quer über den Hof des Hospitals, verschwindet auf der anderen Seite in einem Laborfenster, wo es an einem Haken und einer Glocke endet. Wann immer ein Baby geboren wird, ziehen die Hebammen auf der Geburtsstation kurz an diesem Kabel und die kleine Glocke im Labor läutet. Wir wissen leider nicht, ob die Schwestern auch nach der Geburt von Henrietta Lex Sohn Joseph geläutet haben. Denkbar ist es. Das Labor wird von George Otto Guy geleitet, aber viele der Verfahren und Rezepturen, die hier entwickelt werden, gehen auf seine Frau Margaret Guy zurück. Ihr kleines Reich gäbe einen guten Schauplatz für einen Horrorfilm ab. Auf dem großen Tisch, auf dem die Guys und ihre Assistentinnen Tiere sezieren, Gewebeproben zerschneiden und Mittagessen, stehen Laborutensilien, Kaffeepulver, Zucker und ein Regal mit Mäusen, deren Körper von Tumoren angeschwollen sind. Neben dem Bunsenbrenner steht die Teekanne. An einer Wand hängen Käfige voller lebendiger Ratten, Kaninchen und Meerschweine. Die Gefrierschränke sind voll mit Blutproben, Plazenta, toten Mäusen und, so wird berichtet, einer Ente, die George Guy von einem Jagdausflug mitbrachte, weil sie nicht in den heimischen Gefrierschrank passte und die auf diese Weise 20 Jahre im Labor zugebracht haben soll. Wenn die Glocke läutet, hebt eine der Frauen im Labor den Kopf vom Mikroskop, legt das Skalpell beiseite oder packt seufzend das Lunchpaket wieder ein. Dann eilt sie auf die Geburtsstation, um frisches Nabelschnurblut zu holen. Die Guys sind auf der Suche nach einem idealen Nährmedium für Zellkulturen. Als wichtigster Bestandteil erweist sich schließlich Hühnerblut. Was sie aber eigentlich suchen, ist eine ganz besondere Zellkultur, die auf diesem Nährmedium gedeihen soll. Eine immortalisierte menschliche Zelllinie. Okay, kurze Worterklärung. Zellkultur, klar, da werden Zellen im kontrollierten künstlichen Umfeld gezüchtet, also außerhalb ihres eigentlichen Lebensumfeldes. Legt man eine Kultur aus menschlichen Zellen an, teilen sie sich. Die Zellkultur wächst bis zu einem bestimmten Punkt. Denn jede Zelle kann nur eine bestimmte Anzahl von Zellteilungen durchmachen, je nach Zelltyp meist zwischen 40 und 60. Dann hören sie auf, sich zu teilen. Die Zellkultur stirbt. Man spricht häufig vom programmierten Zelltod. Dahinter steckt ein super simpler Mechanismus, der in Wirklichkeit natürlich super kompliziert ist. Aber wir brechen ihn hier mal ein bisschen herunter. Die Erbinformation ist in Chromosomen verpackt. Das sind Gebilde aus DNA und speziellen Proteinen. Die, salopp gesagt, Endstücke dieser Chromosomen nennt man Telomere. Das sind sich mehrfach wiederholende Sequenzen aus DNA und Proteinen. Die Telomere schützen das Chromosom vor Beschädigung. Ein sehr gutes Bild dafür sind die kleinen Schutzkäppchen auf Schnürsenkeln, die das Ausfransen verhindern. Wenn sich die Zelle teilt, werden diese Telomere nicht komplett mitkopiert. Macht erstmal nüscht. Schließlich stand in den Telomerenden der Zelle nur eine an sich unnütze, sich wiederholende Sequenz. Und außerdem sind nach der ersten Teilung auch noch mehr als genug von diesen Telomeren übrig. Aber mit jedem Kopiervorgang, mit jeder Zellteilung geht ein Stück des Telomerstrangs verloren. Naja, ist klar, was passiert, oder? Irreversible Wachstumsarrestierung, Initiierung apoptotischer Zelluntergangsmechanismen und erhöhte Sekretion proinflammatorischer Zytokine im Rahmen des seneszenzassoziierten sekretorischen Phänotyps. Nee, sorry. Also ja, stimmt, glaube ich schon, aber was ich eigentlich sagen will, wenn man von der Schnürsenkelschutzkappe immer wieder ein kleines Stückchen abschneidet, kommt man irgendwann an den Punkt, wo der Schnürsenkel eben doch ausfranst. Wenn die Telomerschutzkappen der Chromosomen bei jedem Kopiervorgang ein Stückchen kürzer werden, franst irgendwann das Chromosom an den Enden aus, wobei Ausfransen ein Wort ist, mit dem ihr in der Biologieabschlussprüfung vermutlich nicht durchkommt. In jeder Zelle gibt es nun spezielle Proteine, deren Aufgabe es ist, nach Schäden in der DNA zu suchen. Hat die Telomerkette eine bestimmte Länge unterschritten, schlägt dieses Alarmsystem an. Die Zelle stellt alle Teilungsvorgänge ein, vermehrt sich nicht mehr und stirbt schließlich. Dieser programmierte Zelltod sorgt dafür, dass wir uns sozusagen ständig Zelle für Zelle erneuern. Zellen, die alt, verbraucht, fehlerhaft sind, teilen sich nicht mehr. Neue Zellen nehmen ihren Platz ein. Zellen mit schönen, neuen, glänzenden Kappen auf den DNA-Schnürsenkeln, die sich wiederum 40 bis 60 Mal teilen können. Wo die herkommen? Naja, kurz gesagt, dafür sind die Stammzellen da. Die können mithilfe eines Telomerase genannten Vorganges ihre Telomere immer wieder verlängern und sich weiter teilen. Aber das muss heute zu diesem Thema reichen. Die Guys suchen 1951 schon seit beinahe 20 Jahren nach einer Zellkultur, die nicht stirbt. Es gibt bereits solche unsterblichen Zellkulturen, aber die stammen aus Tierzellen. Menschliche Zellen, die sich im Labor beliebig oft vermehren lassen, wären für die Wissenschaft irgendwas zwischen Heiligem Gral, Stein der Weisen und Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Man könnte den Prozess des Alterns studieren. Man könnte diese Zellen krank machen, um Krankheiten an ihnen zu erforschen. Man könnte Medikamente mit ihrer Hilfe entwickeln und gleich an ihnen testen. Man könnte die Auswirkung aller möglichen Umweltbedingungen an ihnen untersuchen. Man könnte eines Tages vielleicht sogar Haut und Organe im Labor züchten. Und das Beste, alle Versuche und Ergebnisse wären reproduzierbar, da man immer wieder auf dieselben Zellen zurückgreifen könnte. Eine solche Zellkultur wird immortalisierte Zelllinie genannt. Sie entsteht aus einer Zelle oder einem kleinen Zellhaufen, der die Fähigkeit zur praktisch unendlichen Zellteilung hat. Bei einer solchen Zelllinie ist der programmierte Zelltod, die Apoptose, deaktiviert. Ich habe schon kurz die Stammzellen erwähnt, aber es gibt noch eine andere Art von Zellen, bei denen die Apoptose unterdrückt ist. Krebszellen. Im Januar 1951, vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes Joseph, kommt Henrietta Lex erneut ins Johns Hopkins Hospital. Sie leidet an Unterleibsschmerzen und sie hat etwas gespürt in ihrem Körper. Etwas, das da nicht hingehört. Der Weg zum Krankenhaus ist umständlich. Aber das Johns Hopkins ist das einzige erreichbare Krankenhaus, das schwarze Patienten aufnimmt. Und selbst hier herrscht Rassentrennung. Warteräume, Untersuchungszimmer, Wasserspender, alles ist mit Schildern versehen. Whites oder Colored Only. Der Warteraum für Schwarze ist überfüllt. Für viele ist das Johns Hopkins die einzige Möglichkeit, überhaupt medizinische Hilfe zu erhalten, da sie hier auch ohne Bezahlung behandelt werden. Als Henrietta endlich aufgerufen wird, führt eine Schwester sie durch einen langen Gang zu den Colored-Only-Untersuchungsräumen. Henrietta entkleidet sich, dann wickelt sie sich in ein Krankenhauslaken, legt sich auf die hölzerne Untersuchungsbank und wartet. Der diensthabende Gynäkologe an diesem Tag ist Dr. Howard Jones. An Henriettas Gebärmutterhals findet Dr. Howard Jones einen Knoten. Ungefähr so groß wie ein 5-Cent-Stück und anders als alles, was Jones bisher gesehen hat. Glänzend lila, wie Traubenpudding, so beschreibt er es selbst. Bei der kleinsten Berührung beginnt er zu bluten. Jones nimmt eine Biopsie vor, das heißt, er schneidet ein kleines Stück aus der Masse heraus, um es zu untersuchen. Dann schickt er Henrietta Lex nach Hause. 2 Wochen später erhält Henrietta Lex am Telefon die Diagnose. Zervixkarzinom, Gebärmutterhalskrebs. Nichts Ernstes, erklärt sie ihrem Ehemann, nachdem sie aufgelegt hat. Wir müssen nur noch mal zum Doktor für ein paar Tests und ein bisschen Medizin. Aus ein paar Tests werden Dutzende. Aus ein bisschen Medizin wird eine qualvolle Therapie. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt die Physikerin Marie Curie ein seltsames, im Dunkeln leuchtendes Metall, das sie Radium, das Strahlende, nennt. In den folgenden Jahren bricht eine wahre Radiummanie aus. Radium wird für leuchtende Ziffernblätter verwendet und für Zahnpasta. Strahlendes Lächeln. Außerdem gilt Radium als das Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten, vor allem Krebs. Wir werden uns das alles noch einmal genauer anschauen, denn wir werden auch Marie Curie eine Folge widmen. 50 Jahre später, als bei Henrietta Lex Krebs diagnostiziert wird, ist die Euphorie verflogen. Radium ist kein Wundermittel, aber doch eine starke Waffe gegen Krebs, insbesondere Gebärmutterhalskrebs. In den 50er Jahren ist die Brachytherapie oder interne Strahlentherapie am Johns Hopkins Hospital das Standardverfahren. Winzige Mengen Radium befinden sich in einem Glasröhrchen, das wiederum in einem kleinen Stoffbeutel steckt. Dieser wird am Gebärmutterhals festgenäht. Die Strahlung zerstört die Krebszellen, aber auch gesundes Gewebe rundherum. Am Morgen des 6. Februar 1951 hat Henrietta alle nötigen Formulare unterzeichnet und ihre Zustimmung zur Operation gegeben. Jetzt liegt sie bewusstlos auf dem OP-Tisch, die Beine angewinkelt und gespreizt, die Unterschenkel in den Beinhaltern. Das Säckchen mit dem Radium liegt auf einem Tablett aus rostfreiem Stahl bereit. Diensthabender Chirurg an diesem Tag ist Dr. Lawrence Wharton Jr. Bevor er Henrietta Lex die Strahlenquelle einsetzt, bittet er eine der OP-Schwestern um ein Skalpell. Eine zweite soll 2 sterile Glasschalen bereithalten. Dann schneidet er 2 kleine Gewebestücke aus dem Gebärmutterhals. Eines direkt aus dem Tumor, eines aus dem gesunden Gewebe und legt sie in die Glasschalen. Dann nickt er und beginnt die eigentliche Operation. Henrietta wurde bereits früher Gewebe entnommen. So wurde schließlich der Krebs diagnostiziert. Doch diese 2 kleinen blutigen Stücke sind nicht für diagnostische Maßnahmen bestimmt, sondern für Dr. Guy, für die Suche nach einer immortalisierten menschlichen Zelllinie. Henrietta weiß nichts davon. Niemand hält es für nötig, sie zu fragen, ob sie ein kleines Stückchen ihres eigenen Körpers der Forschung zur Verfügung stellen möchte. Hier werden Menschen schließlich kostenlos behandelt. Was sollte daran falsch sein, wenn man sich, um's mal ganz deutlich zu sagen, ein bisschen an ihnen bedient, solange man ihnen nicht schadet? Damals ist diese Ansicht vollkommen akzeptiert. Und sicher spielt es auch eine Rolle, dass Henrietta Lex Afroamerikanerin ist. Noch im Jahr 1969 benutzt zum Beispiel ein Forscher am Johns Hopkins Blutproben von 7000 Kindern aus der überwiegend armen schwarzen Nachbarschaft ohne deren Einwilligung, um nach genetischen Ursachen für Kriminalität zu suchen.
Man hätte einfach nur Henrietta fragen müssen. Und da kommen wir wieder in die Zeit der 50er Jahre, wo noch das Tuskegee-Experiment läuft, wo einfach das Bewusstsein für die Einwilligung der Menschen zu diesen Dingen nicht da war.
Das Tuskegee-Experiment, von dem Nikolaus Knöpfler hier spricht, ist einer der absoluten Tiefpunkte der US-amerikanischen Medizingeschichte. Wir werden davon ein andermal erzählen, darum jetzt nur so viel. Ab 1932 wurden Hunderten Schwarzen an Syphilis erkrankten Männern absichtlich und ohne ihr Wissen Placebos und Aspirin verabreicht, um an ihnen die Auswirkungen und Stadien einer unbehandelten Syphilis zu studieren. Diese grauenhafte Studie lief 40 Jahre lang bis ins Jahr 1972. Okay, kurze Klarstellung. Was mit Henrietta Lacks passierte, ist mit diesem Verbrechen nicht zu vergleichen. Als Dr. Wharton Jr. die Biopsie durchführt und die Gewebeproben, wie schon nach Dutzenden ähnlicher Eingriffe, in das Labor seines Kollegen bringen lässt, denkt er sich wahrscheinlich nichts dabei und kann sich nicht vorstellen, was daran problematisch sein soll oder viel später problematisch werden könnte.
Da muss man hart sagen, war bei vielen, die das so gemacht haben, einfach das Verständnis nicht da, wie kostbar dieses Privateste mit ist, was wir haben, nämlich unser Erbgut.
Die 26-jährige Mary Kubitschek, Laborantin bei Dr. Guy, sitzt am Tisch direkt am Regal mit den Mäusekäfigen und isst gerade ihr Lunchpaket. Als Dr. Guy das Labor betritt und Mary Kubitschek zwei Petrischalen mit Gewebeproben hinstellt und ein Klemmbrett mit ein paar Daten daneben legt, denkt die junge Frau nur, oh nein, nicht schon wieder. Die müssen in Kultur, sagt Guy. Mary nickt und seufzt. Kurz überlegt sie, ob sie ihr Essen unterbrechen soll, um die Zellkulturen anzulegen. Aber wozu? Sie werden ohnehin sterben. Ihr Chef scheint jedes Mal aufs Neue überzeugt zu sein, dass sie diesmal vor dem Durchbruch stünden. Doch jedes Mal wird er enttäuscht. Auch die im Körper so wild und tödlich wuchernden Krebszellen stellen in Kultur irgendwann die Teilung ein und sterben ab. Warum sollte es bei diesen hier anders sein? Nachdem sie aufgegessen hat, macht sich Mary an die Arbeit. Mit zwei Skalpellen zerteilt sie das Gewebe, wie man ein Stück Fleisch auf dem Teller zerteilt. Allerdings in etwas kleinere, etwa einen Quadratmillimeter große Stücke. Sie saugt jedes einzeln mit einer Pipette auf und lässt es in ein Reagenzglas fallen, auf dessen Boden bereits ein Klümpchen Hühnerblut liegt. Dann fügt sie noch einen Tropfen Nährlösung hinzu, verschließt die Röhrchen und beschriftet sie. Zur Kennzeichnung verwendet sie die beiden ersten Buchstaben des Vor- und Nachnamens der Patientin. Mary schaut noch einmal auf das Klemmbrett. Henrietta Lacks. Sie nimmt ihren Stift und den Bogen mit den Aufklebern und schreibt H-E-L-A. Hela. Hela ist anders als all die anderen Kulturen, die Mary Kubitschek angesetzt hat. Hela wächst. Schneller als alles, was Sie oder Dr. Guy je gesehen haben. Die Wachstumsrate von Krebszellen variiert sehr stark. Lungenkrebszellen können sich in 25 Tagen verdoppeln. Es kann aber auch mehr als 200 Tage dauern. Manche Formen von Brustkrebs können mehr als 400 Tage für eine solche Verdoppelung benötigen. Hela braucht nicht einmal einen Tag. Alle 20 Stunden werden aus einer Zelle zwei. 20 Stunden später sind es vier. 20 Stunden später 8, dann 16, 32, 64. Hela stirbt nicht. Aber Henrietta stirbt. Anfangs scheint die Therapie gut anzuschlagen. Henrietta verbringt zwei Tage im Krankenhaus, dann wird das Radium entfernt und sie kann nach Hause. Eine interne Strahlentherapie geht oft mit starken Nebenwirkungen, Übelkeit, Schmerzen, Erbrechen, einem permanenten Schwächegefühl oder Blutungen einher. Henrietta Lex hat keine Beschwerden oder sie erzählt niemandem davon. Für die Familie, für die Freunde ist sie die starke, lebenslustige Frau, die sie immer gekannt haben, die sich um die Kinder kümmert, die mit ihren Freundinnen tanzt, die Stunden damit zubringen kann, ihre Zehen in einem tiefen Rot zu lackieren. Als sie ihren nächsten Termin im Krankenhaus hat, stellen die Ärzte fest, dass sich der Tumor zurückgebildet hat. Sie bekommt eine zweite Behandlung mit Radium, die Ärzte sind mit der Entwicklung zufrieden. Aber der Krebs ist nicht besiegt. Nach der internen Strahlentherapie folgt die externe, die Bestrahlung des Tumors mit Röntgenstrahlen. Dafür muss sie einen ganzen Monat lang jeden Werktag ins Krankenhaus. Und dafür braucht sie Hilfe. Eine gute halbe Stunde haben die drei Frauen am Riesenrad angestanden. Jedes Jahr, wenn der Jahrmarkt nach Dundalk kommt, sind sie hier. Jedes Jahr warten sie geduldig am Riesenrad, um einen Blick von oben auf ihre Heimat zu werfen. Während sie langsam in der Schlange vorrücken, wird Henrietta immer stiller. »Du bist so ruhig, Henny«, sagt Sadie, und Margaret knufft sie in die Schulter. »Freu dich, gleich kommen wir Gott ein Stückchen näher.« Henrietta schaut ihre Cousinen verärgert an. »Darüber macht man keine Witze«, sagt sie und weiß selbst nicht genau, was sie damit meint. Klar, sie nimmt ihren Glauben sehr ernst und Margaret kann so schrecklich respektlos sein. Aber der Witz rührt auch an eine Angst, die sie sich selbst nicht eingestehen will. Die Angst, ihrem Schöpfer bald sehr nah zu sein. Sehr nah. Endlich sind sie an der Reihe. Sie haben sogar noch eine Mutter und ihr Kind vorgelassen, um eine Dreierbank für sich zu haben. Henrietta wartet, bis sie ganz oben angekommen sind. Was eine Weile dauert, denn das Rad stoppt bei jeder Gondel, lässt Fahrgäste aus- und einsteigen. Die Frühlingsluft ist kalt und klar, die Aussicht fantastisch. Unter ihnen liegt ihr Viertel, Turner Station. Über die Bucht des Patapsco River geht der Blick zum Fort Armistead, das einst die Stahlfabriken und Häfen von Baltimore verteidigen sollte. Nach vorn schauen sie über Sparrows Point und die Upper Chesapeake Bay. In ihrem Rücken liegt Baltimore. Cousine Margaret dreht den Oberkörper, blickt mit zusammengekniffenen Augen Richtung Innenstadt und erkennt den Turm des Johns Hopkins Hospital mit seiner charakteristischen kupfergedeckten Kuppel. Ihre Wohnung liegt nur 10 Fußminuten vom Krankenhaus entfernt. »Da wohne ich«, ruft sie. Henrietta dreht sich nicht um, sondern blickt starr auf die Bucht. »Ich weiß«, sagt sie leise. Dann gibt sie sich einen Ruck. »Darum geht es. Ich brauche deine Hilfe.« Und dann sagt sie es einfach. »Ich habe Krebs.« Für einen Moment sind ihre Cousinen still. Das freche Grinsen in Margarets Gesicht friert ein, dann erlischt es. »Henny.« Henrietta lächelt sie nachsichtig an. »Hey, keine Sorge, ich bin in Behandlung. Am Johns Hopkins, praktisch bei dir um die Ecke. Es kommt alles zurecht.« Und dann erzählt sie von der Behandlung, wie gut sie alles verträgt und dass die Ärzte äußerst zufrieden mit dem Erfolg seien. »Wisst ihr was? Sie haben sogar meine Nase in Ordnung gebracht, wo sie mich schon mal da hatten.« Henrietta leidet an einer Verkrümmung der Nasenscheidewand. Seit Jahren schläft sie schlecht, hat gelegentlich Atemprobleme und wahnsinnige Kopfschmerzen. Als sie für die zweite Radiumbehandlung im Krankenhaus war, überredeten die Ärzte sie zu einem chirurgischen Eingriff. »Ich schlafe wunderbar, keine Kopfschmerzen, nichts. Und Day sagt, dass ich nicht mehr schnarche.« Sie lacht. Sadie und Margaret stimmen ein. Wahrscheinlich sind sie einfach erleichtert, dass sie vom Horrorthema Krebs auf Hennys legendäres Schnarchen gekommen sind. Wenn es ernst wäre, überlegt Margaret, wenn Henny sterben müsste, würden sie ihr nicht vorher noch die Nase richten. »Aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss zur Nachbehandlung, einen Monat lang, jeden Tag. Day kann mich morgens hinbringen, aber er muss arbeiten. Kann ich zu dir kommen, Margaret, bis er mich abends wieder abholen kann?« Mit einem Ruck setzt sich das Riesenrad wieder in Bewegung. Langsam schwebt die Gondel dem Boden zu. »Weg von Gott«, denkt Margaret. Dann legt sie Henrietta eine Hand auf das Knie. alles, was du brauchst, Henny. So ähnlich wird die Szene auch in Rebecca Skloots fantastischem Buch »Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks« erzählt, aber wir haben uns bei der Schilderung ein paar Freiheiten genommen. Sicher ist, dass Henrietta ab Beginn der Bestrahlung regelmäßig zu Gast bei ihrer Cousine ist und dort von ihrem Mann Day abgeholt wird. Sicher ist auch, dass zu diesem Zeitpunkt niemand daran denkt, dass sie sterben würde, auch sie selbst nicht. Heutzutage ist Strahlentherapie sehr weit fortgeschritten, eine wichtige Waffe im Kampf gegen Krebs. Die Strahlung kann sehr präzise dosiert und gezielt werden, um den Krebs zu zerstören und das umliegende gesunde Gewebe möglichst wenig in Mitleidenschaft zu ziehen. Okay, damit das klar ist, ich will hier nicht die Nebenwirkungen und Belastungen und Gefahren kleinreden, die immer noch gravierend sind, aber im Vergleich zu den 50er Jahren hat sich da extrem viel getan. Die Röntgenstrahlung, die letzten Reste des Tumors in ihrem Körper zerstören soll, verbrennt Henrietta Lacks. Es gibt keine schonenden Worte, um es zu beschreiben. Ihr natürlicher Hautton ist ein zartes Rehbraun, doch von den Brüsten bis zur Hüfte verkohlt die Haut innerhalb von 3 Wochen zu einem tiefen Schwarz. Henrietta Lacks stirbt am 4. Oktober 1951 im Alter von 31 Jahren. Nicht an der Therapie, sondern an dem Tumor, den man glaubte, unter Kontrolle zu haben. Einem Tumor, der schneller gewachsen ist als alles, was die Ärzte je gesehen haben und der sich im ganzen Körper ausgebreitet hat. Als Henrietta Lacks stirbt, ist Hela 9 Monate alt. Die unsterbliche Zelllinie, die aus dem Tumor gewonnen wurde, der sie getötet hat. Als Henrietta Lacks stirbt, hat sich Hela schon über die ganzen Vereinigten Staaten verteilt. Dr. Guy hat unmittelbar begonnen, Kollegen von seiner Entdeckung zu berichten und alle wollen Hela haben. Als Henrietta Lacks stirbt, wird Hela zum Fernsehstar. Der Zufall will es, dass Guy am selben Abend in einer Wissenschaftssendung auftritt. Mit kurzen Haaren, im Anzug, mit Schlips und Einstecktuch geht er gemessenen Schrittes durch ein Fernsehstudio. Er greift nach einer Flasche und hält sie in die Höhe. »Ich möchte Ihnen eine Flasche zeigen, in der wir große Mengen von Krebszellen gezüchtet haben.« Er setzt sich auf die Kante eines schweren Eichenholzschreibtisches und dreht die Flasche nachdenklich in den Händen. »Es ist durchaus möglich«, fährt er fort, »dass wir durch grundlegende Studien wie diese einen Weg finden, den Krebs vollständig auszurotten.« Am selben Abend geht seine Assistentin Mary Kubitschek in die Pathologie, um an Henriettas Leiche eine weitere Biopsie durchzuführen. »Ich ging rein und sie war völlig offen«, erzählt sie später in einem Interview für den Film »The Way of All Flesh«. »Und man konnte hineinschauen und überall im Gewebe einen Tumor sehen und ihre Blase war eine einzige feste Masse aus Tumor. Sie war sehr, sehr dünn.« Und was mir auffiel, war, sie hatte abgeplatzten roten Nagellack auf ihren Zehennägeln. Und ich dachte, oh, das war eine lebende Frau und nicht nur ein Körper. Henriettas Ehemann Day bringt ihre Leiche zurück in den Süden, in die alte Heimat und begräbt sie bei ihren Vorfahren auf der Plantage in Clover. Niemand aus der Familie ahnt, dass etwas von ihr weiterlebt. In den folgenden Jahren entwickelt sich Hela, die erste immortalisierte humane Zelllinie, zu einem der wichtigsten Werkzeuge in Humanbiologie und Medizin. Mitte der 1950er nutzt Jonas Salk Hela-Zellen, um den ersten Polio-Impfstoff zu entwickeln. Innerhalb eines Jahres ist Salks Impfstoff für den Menschenversuch bereit. Hela-Zellen haben seither geholfen, Medikamente gegen Krebs, HIV und AIDS, Leukämie und Parkinson zu finden und kamen auch bei der Entwicklung der Impfstoffe gegen das Coronavirus zum Einsatz. 1953 kann mit Hilfe der Hela-Zellen erstmals nachgewiesen werden, dass der Mensch 23 Chromosomenpaare hat. Im Dezember 1960, 4 Monate vor Juri Gagarins Weltraumflug fliegt Hela an Bord von Sputnik 6 ins All. Man platziert Hela-Zellen in der Nähe von Atomtests, um die Auswirkungen der Strahlung auf menschliches Gewebe zu untersuchen. Hela wird unter anderem in der Kosmetikindustrie eingesetzt, um Substanzen auf ihre Schädlichkeit zu testen. In den 80er Jahren untersucht der deutsche Mediziner Professor Harald Zuhausen Hela-Zellen und findet darin die humanen Papillomaviren HPV-16 und HPV-18. Er kann nachweisen, dass sie Gebärmutterhalskrebs auslösen und bei Henrietta Lacks ausgelöst haben. Seine Entdeckung führt letztlich zur Entwicklung von Impfstoffen, die seit 2006 verfügbar sind. Henrietta Lacks hat ihren Krebs besiegt, 55 Jahre nach ihrem Tod. Harald Zuhausen erhält für seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin. Es ist einer von bisher 4 Nobelpreisen, die direkt auf die Forschung an Hela-Zellen zurückgehen. Dazu kommen bis heute mehr als 75.000 wissenschaftliche Artikel und über 10.000 Patente. Aber Hela-Zellen sind auch für einen der größten medizinischen Reinfälle des 20. Jahrhunderts verantwortlich. In den Jahren nach der Etablierung von Hela macht die Wissenschaft erstaunliche Fortschritte bei der Züchtung menschlicher Zelllinien. Alles scheint sich plötzlich im Labor immortalisieren zu lassen. Nicht nur Tumore, auch gesundes Gewebe. Zellen aus Lunge, Herz, Prostata. Wissenschaftler züchten Zelllinien aus Gewebe, das sie sich selbst oder sogar ihren Kindern entnommen haben. Manche dieser Zelllinien entwickeln im Labor spontan Krebs. Und eine Theorie wird populär. Könnte es sein, dass diese spontane Transformation, dieser Krebs, von einem Krebsvirus ausgelöst wird? Den müsste man finden. Und dann wäre es nur noch ein Schritt zum Impfstoff. Krebs würde ausgerottet werden wie die Pocken. Man bräuchte nur Geld. Viel Geld. 1971 erklärt der amerikanische Präsident Nixon den War on Cancer, den Krieg gegen Krebs. Er vergleicht das Programm mit dem Bau der ersten Atombombe und der Landung auf dem Mond und stattet es umgehend mit 100 Millionen Dollar aus. Als Nixon die Jagd auf den Krebsvirus ausruft, ist sie eigentlich schon wieder vorbei. Der Wissenschaftler Stanley Gardler schaut sich Ende der 60er Jahre viele der neuen Zelllinien genauer an. Die Lungenzellen, die Herzzellen, die Zellen, die Forscher sich selbst oder den eigenen Kindern entnommen haben. Sie alle sind Hela. Naja, also fast alle. Die extrem schnell wachsenden und stabilen Hela-Zellen sind kaum zu kontrollieren. Sie können auf der Haut oder dem Handschuh eines Labormitarbeiters überleben. Eine einzige Zelle reicht, um eine Kultur zu kontaminieren und zu übernehmen. All die spontanen Transformationen von gesunden Zellen zu bösartigem Krebs sind nicht das Werk eines Virus, sondern schlicht und einfach Hela-Zellen, die sich in den Labors der Welt breit gemacht haben. Die Virustheorie ist tot, die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Krebs gestorben. Ja klar, ich habe gerade von HPV und der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs erzählt, also ganz abwegig war die Theorie nicht. Leider ist das die Ausnahme. Also nichts von wegen rasch mal gegen Krebs impfen und dann schön weiterrauchen. Im Frühjahr 1974 muss der Student Michael Rogers auf Toilette. Er ist gerade in der Bibliothek einer medizinischen Hochschule in San Francisco. Eigentlich studiert er kreatives Schreiben an der Stanford University, aber irgendeine Recherche hat ihn hierher getrieben. Auf der Herrentoilette fällt ihm ein Spruch auf, mit Filzstift über das Pissoir gekritzelt. Helen Lane lebt. Rogers hat keine Ahnung, was gemeint ist. Irgendein Insiderwitz unter Medizinstudenten. Er vergisst den Spruch und den Namen Helen Lane, bis er 2 Monate später im Wissenschaftsmagazin Science auf einen Artikel stößt, der die gesamte Fachwelt erschüttert. Es geht um die Verunreinigung von Zellkulturen durch eine aggressive Zelllinie namens Hela. Laut dem Artikel nach einer Frau namens Helen Lane benannt. Rogers beginnt zu recherchieren. Was sind das für Zellen? Wer ist Helen Lane? Durch Zufall findet er ihren wahren Namen heraus. Henrietta Lex. Niemand kann sich so richtig erklären, wie sich der falsche Name verbreitet hat. Rogers findet die Familie Lex und was er erfährt, schockiert ihn. Anfang der 70er Jahre tauchen plötzlich Ärzte bei den Lex auf und bitten um Blutproben. Einem Verwandten, der im Gefängnis sitzt, wird sogar ohne dessen Zustimmung Blut abgenommen. Die Ärzte und Forscher hoffen auf eine neue, reine HeLa-Zelllinie. Niemand macht sich die Mühe, Henriettas Verwandten genau zu erklären, worum es geht. Irgendein Teil von Henrietta lebt im Labor weiter? Bei einigen in der Familie setzt sich die Vorstellung fest, dass irgendwo Klone ihrer Henny in Labors festgehalten und Experimenten unterzogen würden. Am 25. März 1976 erscheint Michael Rogers Artikel »Die zweischneidige Helix« im Musikmagazin Rolling Stone und, tja, wie sage ich es jetzt am besten, bringt den Stein ins Rollen. Langsam aber sicher beginnt sich die Welt für die Frau zu interessieren, der die Wissenschaft so viel verdankt. Doch es ist ein weiter Weg bis zur verdienten Anerkennung. Nach den Ärzten kommen die Sensationsreporter und setzen den Lex zu. Die Krankenakte von Henrietta Lex wird ohne Zustimmung veröffentlicht. Und von all den Millionen, die inzwischen mit HeLa-Zellen verdient wurden, sieht die Familie keinen Cent. Die Entnahme von Gewebe ohne Einwilligung verstieß in den 50er Jahren nicht gegen das Gesetz und war übliche Praxis. Im Jahr 1997 erscheint die vorhin schon erwähnte BBC-Doku »The Way of All Flesh« und lenkt die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf die Frau hinter HeLa. 2010 erscheint »Die Unsterblichkeit der Henrietta Lex« von Rebecca Skloot. Das Buch wird auch verfilmt, unter anderem mit Oprah Winfrey. Und endlich bekommt Henrietta Lex die Anerkennung, die ihrer Bedeutung gerecht wird. Im Jahr 2021 verklagen die Nachkommen das Unternehmen Thermo Fisher, das mit den Zellen ihrer Großmutter Milliarden verdient hat. Im August 2023, 72 Jahre nach Henriettas Tod, einigt man sich außergerichtlich auf eine Entschädigung, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wird. Gut, dass es für die Familie ein spätes Happy End gibt, aber ich spiele jetzt mal den Anwalt des Teufels und frage ganz ketzerisch, was ist hier eigentlich das Problem? Es ist ja nicht so, dass Henrietta Lex die HeLa-Zelllinie erfunden oder sich heldenhaft für die Menschheit geopfert hätte. Und wäre es besser gewesen, sie um eine Zustimmung zu bitten? Was, wenn sie Nein gesagt hätte? Vielleicht hätte es erst Jahre später eine Impfung gegen Kinderlähmung gegeben. Vielleicht hätten viele Frauen, die seit 2006 gegen HPV geimpft wurden, unnötig Henriettas Schicksal geteilt und wären an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Und was ist der Familie Lex schon Schlimmes widerfahren?
Die eigentliche Problematik, die wir heute haben, ist, dass es relativ einfach ist, aus einer Spucke allein schon die DNA zu extrahieren. Und warum ist das eigentlich so schlimm bei der Henrietta Lex? Weil die Überzeugung ist, dass unsere Erbinformation mit das Privateste ist, was es gibt. Je mehr das erkannt wird, umso durchsichtiger wird die Person und umso gefährdeter ist diese Privatheit meines individuellen Erbguts. Und das hat ja dann Folgen auch wiederum für die Kinder und Kindeskinder, weil dann ja auch wieder über sie nicht unerhebliche Dinge Kenntnis werden.
Die Krankengeschichte und das sequenzierte Genom von Henrietta Lex wurden ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Überall auf der Welt arbeitet man mit ihren Zellen und verletzt damit auch die Privatheit des Erbgutes ihrer Nachkommen. Als Dr. Lawrence Wharton Jr. 1951 die ursprünglichen HeLa-Zellen entnimmt, ahnt er nichts von diesen späteren Konsequenzen. Ist das eine Entschuldigung?
Ich bin mit Entschuldigungen wie mit Beschuldigungen immer sehr vorsichtig. Und ich würde sagen, in dem konkreten Fall gibt es ja Nachkommen von Henrietta. Und wenn die heute sagen, nachträglich, wir geben jetzt die Einwilligung dazu, beziehungsweise wenn sie sagen, okay, wir nehmen die Entschuldigung an, die haben das Recht zu entschuldigen oder nicht zu entschuldigen, nicht ich.
Die Zeiten haben sich geändert. Heute muss eine Zustimmung eingeholt werden, bevor beispielsweise eine Gewebeprobe für die Forschung entnommen werden kann. Aber ist das überhaupt möglich? Selbst wenn man gewollt hätte, man hätte Henrietta gar nicht fragen können, ob ihre Zellen für die Suche nach einem Covid-19-Impfstoff verwendet werden dürfen. 1951 gab es die Krankheit noch gar nicht.
Deswegen ist es so klug, denjenigen zu fragen und zu sagen, selbst unter diesen Unsicherheiten bist du prinzipiell bereit, dass wir das nutzen und auch für andere Forschungsvorhaben wie beispielsweise XYZ zu nutzen. Und da muss man später, wenn man was ganz Neues entdeckt, fragen, hat es eine Gemeinsamkeit mit XYZ? Und da haben wir ja die Einwilligung, also geht es? Oder ist es sowas völlig anderes, dass wir in Zweifel stellen müssten, ob die Person da wirklich eingewilligt hätte? Und theoretisch kann man natürlich denken, wenn es nicht ganz anonymisiert wäre, kann man einen heutigen fragen, der dann verfügend sagt, ja natürlich hätte das meine Großmutter sehr gerne gehabt, wenn mit ihrer Zelle jetzt Menschenleben möglicherweise gerettet wird.
Eine starre Liste mit genau definierten Nutzungsmöglichkeiten ist für Nikolaus Knöpfler jedenfalls keine Lösung.
Dann wird viel Forschung, die Leben retten kann, oder sagen wir auf jeden Fall, das Leben verbessern kann, dadurch verhindert, wo man eigentlich unterstellen könnte, die betreffenden Personen, die das alles zugelassen haben, hätten das sicher auch zugelassen. Das ist wieder ein Aushandlungsprozess.
Wir sind hier bei Gewissensfragen, die sich erst jeder Einzelne und danach die Gesellschaft als Ganzes stellen muss. Genau deshalb, denke ich, ist es so wichtig, Geschichten wie die von Henrietta Lacks und den unsterblichen HeLa-Zellen zu erzählen. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Henrietta erinnert uns an etwas Fundamentales, das so leicht aus dem Fokus geraten kann. In der Forschung und erst recht in der Medizin geht es nur vordergründig um Zellen, Erbinformationen, Gewebe und Körper, sondern letztlich immer um Menschen, von denen jeder sein eigenes Schicksal hat und Träume und Ängste und andere Menschen, die er liebt und von denen er geliebt wird. Danken wir Henrietta nicht für den Tumor, der sie getötet hat, danken wir ihr dafür, dass sie uns daran erinnert, was es heißt, zu leben. So, und wo ich gerade beim Danke sagen bin, vielen Dank an Professor Nikolaus Knöpfler, der mit uns über Henrietta Lacks gesprochen hat und, wie immer, Dank an euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge fahren wir mit James Lind in die Karibik und mit Robert Falcon Scott in die Antarktis und erfahren, was Zitronen und Limetten unterscheidet und was Menschen und Meerschweinchen gemeinsam haben. Und übrigens, wenn euch Siege der Medizin gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Am besten jetzt gleich, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.